sehr herzlichen Dank auch für die freundlichen Einleitungsworte und für die Einladung ohnehin hierher an dieser wunderbaren Reihe, die ich mit deren Anliegen ich sehr, sehr unterstütze, natürlich da Folge leisten kann. Ich möchte dazu noch ergänzen zu den Einleitungsworten. Ja, wir haben uns in der Tat, das wissen Sie aber wahrscheinlich nicht mehr ganz genau, vor vielen Jahren schon kennengelernt am Institut. Ich saß nämlich bei Herrn Gottschlich in einer Lehrveranstaltung über Kanzethik einmal vor einigen Jahren, ja, am Wiener Institut. Und die hat mich sehr, sehr genossen und es ist schön, dass uns das Schicksal jetzt wieder zusammengeführt hat, quasi in anderer Konstellation. Auch bei Ihnen möchte ich mich sehr herzlich bedanken für Ihr Interesse an dem Vortrag. Ich möchte nicht sehr viel am Beginn sagen. Was Sie heute hören werden, wurde schon erwähnt, stammt zum Teil aus Logik und Mystik. Können Sie da drin im zweiten Band, ich habe mir erlaubt, zwei Dinge da auch daraus zu zitieren, im zweiten Band nachlesen. Sie müssen dazu übrigens nicht durch den ersten hindurch, falls Sie das nachlesen wollen. Sie können das sehr flickenteppichartig dann auch anschauen. Dazu sage ich dann vielleicht im Laufe meines Vortrags noch etwas. Und natürlich, der große Teil dessen, was Sie heute hören werden, stammt aus den beiden Testamenten, die ich versuchen werde, mit Ihnen ein bisschen zu rekonstruieren, und zwar aus einem gewissen Blickwinkel, den Sie, glaube ich, erlauben und der eine ganz interessante, wie ich finde, philosophische Zugangsweise auch möglich macht, die eigentlich schon in der Tradition der Philosophie der Antike angelegt ist. Dazu werde ich jetzt mit Ihnen dann aber gleich kommen, denn ich habe mir erlaubt, damit Sie da nicht irgendwie an einer Wand mitlesen müssen mit mir oder sowas, Ihnen ein Handout vorzubereiten. Erschrecken Sie nicht, das sind in der Tat fast 6 Seiten geworden. Wir werden das nicht alles lesen, ja, wir werden über vieles davon hinweggehen, vor allem der letzte Teil, der, glaube ich, 2,5 dieser 6 Seiten, was, den werden wir nicht mehr lesen, den habe ich Ihnen nur dann zum Abschluss als sozusagen eigenes Dessert dann noch hinzugegeben, das Sie dann selbst genießen können, wenn Sie es denn lesen wollen, genau. In diesem Sinne teile ich das mal aus, darf ich Ihnen das einfach geben, also ich habe es zusammengeheftet, Sie müssen es dann einfach runternehmen, ist doppelseitig bedruckt, nur damit Sie sich nicht wundern, wenn ich sage Seite 2, dann finden Sie das auf der Rückseite von Seite 1 jeweils, genau. Ja, ich möchte dann gleich einsteigen, ich habe einiges vor mit Ihnen, und mal schauen, wie weit wir auf die Inhalte dann en Detail eingehen können. Das wird sich dann im Laufe der Zeit ergeben. Apropos Zeit, ich lege mir, wenn Sie erlauben, meine Uhr hier daneben hin, damit ich nicht... Ah, da ist auch eine. Und auch so eine traditionelle. Sehr gut, das freut mich sehr. Genau, was möchte ich heute mit Ihnen machen? Ich möchte heute mit Ihnen in Textauszügen aus den beiden Testamenten, wie wir sie nennen, vor allem lesen. Ich habe die große Freude im Zusammenhang dieser Vortragseinladung, deswegen auch dafür nochmal herzlichen Dank, über das Evangelium sprechen zu können, was immer eine sehr schöne Sache ist natürlich, denn dazu ist es ja natürlich da, letztendlich erzählt zu werden. Und worauf ich mit Ihnen heute hinkommen möchte, ist dies, dass aus philosophischer Perspektive besonders im Evangelium eine ganz eigentümliche Art der, man könnte sagen, Selbstperformativität dieses Textes wartet. Dieser Text tut etwas. Also der ist nicht einfach da, um gelesen und rezipiert zu werden. Der macht selbst den Anspruch, etwas zu tun. Und das ist etwas, das ich auch unter philosophische Handlung, wie Sie das dem Vortragstitel entnehmen können, verstehe. Das, wie wir dann gleich lesen werden, dieser Text, den wir als das, vor allem als das Neue, aber auch als das Alte oder das Erste und das Zweite Testament, wie Sie das dann bezeichnen wollen natürlich, kennen, handeln kann auf eine ganz bestimmte Art und dass er das mit genuin philosophischen Texten gemeinsam hat. Denn philosophische Texte, die diesen Namen verdienen, sind wohl Texte, die zu dieser ganz merkwürdigen Art zu handeln fähig sind. Welche Handlung das sein könnte und was denn Texte eigentlich tun, wenn sie etwas tun, das wollen wir jetzt langsam rekonstruieren und ich erlaube mir deshalb mit Ihnen zu Beginn in eine kleine Irritation hineinzugehen und in einen kleinen Versuch etwas zu sagen, den ich Ihnen kurz aus dem Beginn des Teiles, der aus Logik und Mystik, der den Vortragstitel trägt, Iduho Anthropos, Diesen Beginn möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Das erspart mir nämlich viel Weiteres, auf das ich Sie sonst verweisen müsste. Und wir können dann gleich direkt in die Schrift hineinblicken. Letztendlich, ich erlaube mir das kurz mit Ihnen zu lesen auf der ersten Seite. Je mehr ich versuche, und versuchen Sie die Irritation einfach jetzt mitzunehmen, sonst nichts. Je mehr ich versuche, mein Leser, mein Hörer, Betrachter und Verbündeter, das, was ich hier sagen will, anzufangen, umso mehr verschließt es sich. Fast ist es mir, als wollte ich ein Zwiegespräch nicht nur mit dir, Freund, oder mit mir selbst, sondern mit einem führen, der sich nicht etwa selbst von mir abwendet, sondern von dem vielmehr ich mich immer schon abgewandt habe, wenn ich ihn anspreche. Ich weiß nicht, ob du begreifst, wovon ich spreche, und bin doch zugleich sicher, dass du es tust, so sicher, wie ich bin, dass ich es kann. Hier teilen wir etwas miteinander, du und ich, wir beide, weil wir nicht anders können. Nicht allein, weil es zu groß für mich allein wäre, denn zu groß ist es auch für uns beide. Und wir verstehen vielleicht noch gar nicht, was dieses Wörtchen groß hier eigentlich meint. Mehr noch, bin ich doch sicher, du kennst es. Bin ich sicher, du weißt, wovon ich spreche, ohne dass ich es dir oder du es mir einfach sagen könnte. Gerade weil da stets eines ist, das sich, wenn es sich auch zuwendet, dennoch sich abwendend zuwendend und zuwendend abwendet, wollen wir nicht anders, weil stets anders. Man spreche davon, wie man wolle. Es zertrennt mir wie hier ständig meine Sätze, lässt ein Wort, ein Zeichen und einen Gedanken den anderen unterbrechen, ein Gefühl das nächste jagen, keins davon zugleich das sein, von dem ich eigentlich weiß, dass sie es alle sein sollten. Lässt mich selbst hier Komma um Komma um Komma setzen, indem es mir unablässig entwischt. Mein Versuch, er ist dein und unser Versuch zugleich, von jenem zu sprechen, hier schon allein dadurch gescheitert, dass es mir nicht nur im dauernden Fehlgehen meine Sätze und Gedanken zertrennt, sondern unseren Versuch umso mehr misslingen lässt, als wir wiederum versuchen. Die Lücke, die hier lugt, durch nur wieder das Scheitern ausdrückende Worte wie eines, groß oder jenes zu schließen. Freilich, sie klafft dabei umso mehr und geht umso tiefer. Jedes Mal davon zu sprechen ist so ein bestimmtes Mal. Solche Male, du verstehst mich, Verbündeter, sind jedes Mal dies abgewandt sein, wenn wir versuchen. Ich kann es nicht sagen. Davon aber, dass wir es beide nicht sagen können, berichten wir einander, Freund. Überhaupt scheint es sich um eines zu drehen, ein Geheimnis vielleicht, das wir nur sagen können, indem wir miteinander darüber sprechen. Wir kennen es womöglich gar nicht, weil es zu viel für jeden von uns allein ist, zu sehr und zu wenig zugleich. Wo also beginnen? Wo beginnen, wenn sich alles auf einmal sagen möchte? Wo beginnen, wenn wir vielleicht immer schon hineingeraten sind, indem wir erst noch versuchen, darüber zu sprechen? Wo beginnen, wenn wir einander davon erzählen, weil wir es nicht schweigen können? Weil unser Schweigen ist, ebenso hineingeraten zu sein. Meine Damen und Herren, Sie sehen hier den Versuch, über eine gewisse Irritiertheit zu sprechen natürlich, die sich in dem Versuch, etwas ganz Bestimmtes zu sagen, antrifft. Und das, was Sie hier kurz in meiner bescheidenen Skizze vorgeführt haben, hat jemand anderer, und da möchte ich Sie jetzt gleich mit hinnehmen, viel besser und viel eindringlicher sagen können. Also dies von etwas erzählen zu sollen, zu können und möglicherweise zu wollen und zu müssen, von dem man nur deshalb erzählt, weil man es nicht auf einmal sagen kann. Weil man die Erfahrung davon macht, wie Herr Gottschlich am Anfang gesagt hat, es nicht bloß in einem Urteil aussprechen zu können, sondern weil da etwas anderes geschieht, weil da möglicherweise eine ganz bestimmte Handlung geschieht, die man tätigt, indem man versucht, es zu sagen. Und einer, der auch darüber gesprochen hat, da möchte ich Sie jetzt auf Seite 2 mitnehmen, war jemand, den wir unter dem Namen Paulus kennen. Was ich nämlich versucht habe, hier in irritierter Weise Ihnen kurz zu versprachlichen, tut Paulus in weniger irritierter Weise und viel selbstbewusster und selbstsicherer. Nämlich, ich möchte gleich mit Ihnen in diese Stelle, das ist die einzige wirklich längere Stelle aus der Schrift, hineinsteigen. Sie kennen sie alle aus dem 2. Korinther. Ich werde das mit Ihnen kurz ein bisschen lesen und kommentieren gleichzeitig. Unser Empfehlungsschreiben, sagt Paulus an die Gemeinde der Korinther, seid ihr. Es ist eingeschrieben in unser Herz und alle Menschen, Anthropon zu Griechisch, können es lesen und verstehen. Das heißt, was Paulus uns hier, dazu kommen wir später zurück, uns eigentlich sagt, ist, dass das, was das hier Geschriebene, was dieses Empfehlungsschreiben lesen und verstehen kann, Anthropos genannt wird, Mensch genannt wird in seiner Sprache. Also es ist nicht so, dass das, was wir Mensch nennen, einfach herumliegen würde irgendwo und wir sammeln es auf, sondern es qualifiziert sich zum Menschen als dasjenige, dass das, von dem hier die Rede ist, lesen und verstehen kann. Unverkennbar, sagt er nämlich weiter, seid ihr ein Brief Christi, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, Pneumati, sagt er dort. Nicht auf Tafeln aus Stein, sondern wie auf Tafeln in Herzen von Fleisch. Wir haben durch Christus so großes Vertrauen zu Gott, doch sind wir dazu nicht von uns aus fähig, als ob wir uns selbst etwas zuschreiben könnten, unsere Befähigung stammt vielmehr von Gott. Er hat uns fähig gemacht, und jetzt kommt's, Diener des neuen Bundes zu sein, nicht des Buchstabens, Grammatos, sagt er dort, sondern des Geistes, Pneumatos. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Sehen Sie, was Paulus hier tut? Paulus tut ja etwas, das hat natürlich eine gewisse Tradition zugleich, was genau das wohl auszudrücken versucht, von dem ich vorher als Irritation gesprochen habe, nämlich durch Schrift auszudrücken, dass das Schriftliche nicht hinreicht, um das zu sagen, was das Schriftliche hier sagen soll. Oder in anderen Worten, durch Schrift über Schrift hinauszusteigen, durch Buchstaben über Buchstaben hinauszusteigen. Buchstaben und Schrift in einer Art und Weise zu gebrauchen, dass sie fähig werden, darauf hinzuweisen, dass das Geschriebene hier nicht das ist, worum es eigentlich geht, wenn es als bloß aufgesammelte Buchstaben betrachtet werden soll, sondern es hat sich als Geist, Pneuma, lebendig zu machen. Nebenbei bemerkt das griechische Pneuma, wie Sie wahrscheinlich ohnehin wissen, ist natürlich das, was wir auch im Hagion Pneuma, im Heiligen Geist, dann verwirklicht sehen, ganz genau. Das hat, ich habe Sie darauf hingewiesen, das ist nur eine kurze Nebenbemerkung, selbstverständlich Tradition. Das finden wir auch bei Platon bereits schon in der Philosophie, in der philosophischen Geistesgeschichte. Auch bei ihm haben wir so etwas wie eine Schriftkritik durch Schrift. Sie können die Dialoge Phaedros zum Beispiel heranziehen, Sie können seinen 7. Brief heranziehen, wo Platon genau das Gleiche tut, nämlich durch den Versuch zu starten, durch Schrift darauf hinzuweisen, dass man über Schrift hinaussteigen soll, anhand dieser Schrift aber zugleich. Das ist einmal eine ganz zentrale Figur, die uns jetzt die ganze Zeit begleiten wird, was Paulus hier tut. Und nicht nur Paulus, wie gesagt, sondern wir werden versuchen zu sehen, dass das ohnehin eine ganz zentrale und umfassende Figur ist, die das Evangelium insgesamt durchzieht, dass das Schriftliche bloß dazu da ist, das Geistige zu provozieren, wenn Sie das so sagen möchten. Ja? Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig, sagt uns Paulus. Deswegen, Sie kennen die Stellen alle, sagt er uns dann weiter, hängt nicht am Buchstaben und so weiter, das kommt gleich noch genauer vor. Genau. Ich überspringe den nächsten Absatz, denn da stellt er das nur in Vergleich zum Dienst am Buchstaben. Wenn der schon so toll ist und so herrlich, wie viel toller ist dann der Dienst am Geist, sagt er uns dann, und wie viel herrlicher, das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist für uns eher, dass er uns dann schon sagt, der Herr aber ist der Geist. Pneuma noch einmal, also eben vorhin, wie er gesagt hat, des neuen Bundes, nämlich des Bundes des Geistes, sagt uns dann, der Herr ist aber dieser Geist. Und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit, Eleutheria, das kann man tatsächlich auch mit dem Wort Freiheit übersetzen, selbstverständlich. Das heißt, jenes Transzendieren, von dem wir da gehört haben, des Buchstabens über sich hinaus, Was ist das, dass der Buchstabe über sich hinaus zu gehen lernt, als eine Handlung, als der Geist, wenn Sie so wollen? Das ist eine Tat des Befreiens. Das ist der springende Punkt. Ja? Das Geistige ist ein Sich-Befreien. In Paulus Sprache hier vom Buchstaben, nämlich von der Buchstäblichkeit, sich befreien. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht. Ja, dieses Anakikalymemno, wenn Sie das versimplifizieren, da steckt übrigens das Anakalype in drin, ja, also eine ähnliche Form wie Apokalype in, ja, Offenbaren oder so etwas enthüllen. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt. Ekon, sagt er uns dort. Auch ein sehr traditionsreicher Begriff, wenn man in die griechische Sprache schaut, das lasse ich jetzt weg. Und verwandelt werden wir Metamorphometa, ja, und über diese Verwandlung möchte ich jetzt sprechen, über diese befreiende Verwandlung, über diese sich selbst transzendieren können des Buchstabens, der zu jener Verwandlung führt, die Paulus sagen lässt, in sein, des Herrn, wie er sagt, in sein Bild werden wir verwandelt, im Akt dieser Befreiungstat, können Sie sagen. Wir werden durch diese Befreiung verwandelt, dazu eine, ich sage es gleich vorweg, ich komme dann später darauf zurück, eine gewisse Abbildsleistung tätigen zu können. Sie kennen die Stelle alle natürlich vom Beginn des Ersten Testaments, Genesis 1,27, Sie haben sie später auch stehen. Ja, Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Und was hier als Ekon steht, das hebräische Zelem, das Sie dort finden, das steht durchaus im Zusammenhang, dazu komme ich aber nochmal zurück. Ja. Also dieses sich verwandeln können in ein Ekon ist nicht im schlechten Sinne zu lesen, so eines für etwas anderes stehen, das mit demjenigen, wofür es steht, nichts mehr zu tun hat. Sondern das ist hier ein sich befreien können zu etwas, um etwas handelnd repräsentieren zu können. Was haben wir damit noch nicht gesagt? Ja? Um da kurz anzuschließen aus den Evangelien heraus, da haben die Buchstaben auch keine guten Stand. Ja, also denken Sie jetzt immer mit, dass das aber alles aufgeschrieben ist, worüber ich hier spreche. Denken Sie jetzt immer mit, dass das alles in Buchstaben festgehalten wurde und verfügbar sind. Und über diese Buchstaben aber gesagt wird und diese Buchstaben über sich selbst sagen, das reicht aber nicht. Diener des Buchstabens zu sein, tötet. Das Geistige ist es, das lebendig macht, das wir natürlich noch immer nicht bestimmt haben darin. Aber in negativer Weise haben wir zumindest mal gesagt, Diener des Buchstabens zu sein, tötet. Deswegen haben, ich habe Ihnen nur zwei Stellen aus Matthäus hier hinzuzitiert, nicht wahr? Darum sage ich euch, heißt es dort, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten, und das sind die Grammateon, die Schriftgelehrten, und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ja? Also vom gleichen Wort, griechisch Gramma, Buchstabe, Grammateon wird hier mit Schriftgelehrter übersetzt. Sie können mit gutem Recht im Griechischen auch genauer übersetzen, die Buchstabenen. Also die, die aus Buchstaben gemacht sind, quasi sind die Grammateis sozusagen. Und weiter, andere Matthäusstelle noch, als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge sehr betroffen von seiner Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der aus dem Sein lehrt, exousian, das haben sie normalerweise mit Vollmacht oder sowas übersetzt oder Mächtigkeit. Da steckt allerdings ein philosophischer Begriff drin, der eine weitreichende Tradition hat, die sie hier natürlich nicht mitnehmen müssen, aber sie haben zumindest das Recht, das griechische Usia, das hier drin steckt in diesem Begriff, Wesen wird das oft übersetzt, Substanz ist, ja, wenn man Substanz nicht in neuzeitlichem Sinne fasst, dann ja, oder Seientheit könnten Sie es auch wörtlich nehmen, ja, das ist eine Abstraktbildung des griechischen Wortes on, das Seiende, und Usia wäre dann die Seientheit, also deswegen können Sie da auch sehr wohl sagen, er lehrte sie wie einer, der aus der Seientheit lehrt oder so etwas, natürlich auch die darin steckende Vollmächtigkeit ist dann natürlich nicht zurückgewiesen. Sie können es aber, wie gesagt, anders übersetzen. Und dieses aus der Seientheit, aus der Usia heraus lehren, ist eben nicht, wie Sie weiterlesen können, wie wiederum die Grammateis, wie die Buchstabenen zu lehren. Könnten Sie da kurz und bündig sagen. Ich illustriere mit diesen Stellen nur, was wir eigentlich bei Paulus schon gelesen haben. Selbstverständlich. Aber nur damit Sie das nochmal sehen, Sie können das anderswo auch finden, natürlich diese Kritik an den Buchstabengelehrten oder an denen aus Buchstaben, wie Sie klarer noch sagen können. Ich komme auch auf das nochmal zurück. Ja. Denn der Grammatheus oder der Grammatheus, können Sie sagen, der Buchstabe, der kann eine ganz bestimmte Sache nicht. Welche ist damit nicht gesagt? Hier an diesen Stellen, das ist genau die Handlung, von der ich gleich sprechen werde im Anschluss, die ich die philosophische Handlung der Endlichkeit nenne im Titel oder im prominenteren Begriff, das was war Auferstehung. Ja, das kann der Grammatheus nicht. Der Buchstabe, der kann nicht auferstehen, das qualifiziert ihn als den Buchstaben nämlich. Der bleibt Buchstabe. Aber was das, in welchem Zusammenhang das mit der Lehre von der Anastasis oder der Anastasia steht, das kommt alles noch, selbstverständlich. Diesem Zugang jedenfalls oder dieser Irritation, der Suche danach, demjenigen, dass da in Buchstaben verschriftlicht ist, auf die Spur zu kommen, dem sind große Teile des Ersten Testaments geschuldet natürlich. Ja, ich werde Sie dann gleich darauf hinweisen. Deswegen haben Sie etwa im Pentateuch da diese schöne Stelle am Ende, wo dann Moses selbst zugeschrieben wird, das da geschrieben zu haben und zugleich Akteur seines eigenen Schreibens zu sein. Also Sie sehen, Sie haben da diese ganz ähnliche Figur, dass der Buchstabe sich zu seinem eigenen Thema macht letztendlich. Dazu dann gleich. Diese Figur drückt sich im Ersten Testament in ganz, ganz vielen Zusammenhängen aus. Und ich habe jetzt nur einen beispielhaft herausgegriffen. Sie könnten da schon in der Paradieseserzählung beginnen. Etwa, wenn Sie darauf hinweisen, dass Genesis 2, was, 3 irgendwo, glaube ich, nicht wahr, Sie kennen das, wo davon die Rede ist, dass Adam irgendwie aus dem Ackerboden gemacht ist. Wenn Sie da ins Hebräische schauen, dann sehen Sie natürlich, dass da Adam und Adamach steht. Ja, also, dass da auch so ein sprachlicher Selbstbezug natürlich herrscht. Ja. Aber das will ich jetzt nicht vertiefen. Sie können das auch bei Abraham festmachen. Ich werde Sie dann gleich noch darauf hinweisen, kurz. Sie können das bei Isaac festmachen, bei Jakob festmachen und so weiter. Ich habe mich für Moses entschieden, weil es da am kurzen und bündigsten irgendwie festgehalten ist. Aber ich werde Sie gleich darauf hinweisen. Da kommt ein Wort vor, ein hebräischer Ausdruck, der bei den Genannten überall vorkommt, ja, auch danach noch, also das finden Sie beim Samuel noch, das finden Sie bei den Propheten auch, vor allem bei Jesaja. Jesaja prügelt dieses Wort geradezu. Sie haben sie gleich zitiert. Wir lesen nämlich bei Moses, Sie wissen, das ist die Episode mit dem Dornbusch, wir lesen da, als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und dieser Begriff ist der entscheidende hier. Hineni zu Hebräisch. Ja. Das können Sie, hier bin ich ist eine etwas deutende Übersetzung bereits. Hineni bedeutet nämlich, und Sie werden jetzt gleich wissen, warum ich das hervorhebe, bedeutet nämlich eigentlich sowas wie siehe. Ja. Schau auf mich. Also das, was das griechische Idu bedeutet oder das lateinische Ekze bedeutet. Das heißt auch das hebräische Hineni, das da vorkommt. Und das kommt nicht nur hier vor, in der Dornbusches-Episode, sondern wie gesagt, das kommt in all den Erzählungen davor vor. Abraham sagt Hineni dreimal, natürlich dreimal. Isaac sagt Hineni, Jakob sagt Hineni. Sie alle sagen es an einem ganz bestimmten Punkt, nämlich dort, wo sie von Gott angesprochen werden. Dort sagen sie Hineni, hier bin ich oder siehe, können sie es auch übersetzen. Dann fuhr er fort. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Da sagte Mose zu Gott, gut, ich habe da was ausgelassen, das ist jetzt nicht so wichtig, gut, ich werde also zu den, also er verhüllt nicht sein Angesicht und sagt dann, gut, ich werde also zu den Israeliten gehen, sondern zunächst weigert er sich, Sie kennen das ja, ja. Da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und jetzt kommt wieder das Entscheidende, da werden sie mich fragen, wie heißt ihr? Was soll ich ihnen darauf sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin der, ich bin da. Das kennen Sie ja. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin da hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach Gott zu Mose, so sagt zu den Israeliten, Yahweh, ich habe es Ihnen auf Hebräisch aus einem bestimmten Grund hinzugefügt, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer und so wird man mich nennen in allen Generationen. Was geschieht hier? In Moses gipfelt jetzt im Sinne des Ersten Testaments gesagt genau das, was Paulus in seiner Buchstaben-Selbstkritik tut. Was tut denn Moses hier? Moses stellt die Frage nach dem Namen. Moses stellt die Frage nach der Buchstabierbarkeit Gottes. Wie können wir das überhaupt sagen? Ja, wie können wir es aufschreiben? Was soll ich Ihnen sagen? Fragt er. Und er sagt es, ganz wichtig, in der Thematisierung seiner eigenen Angesprochenheit. Genau wie Paulus das tut, Sie erinnern sich, ja. Wir sind Diener des neuen Bundes, indem wir über den Buchstaben hinausgehen zum Geist. Hier wird also nicht nur der Name, wie es hier heißt, Gottes thematisch, sondern auch Moses eigenes Hineni wird hier thematisch. Diese Figur haben Sie immer wieder im Ersten Testament, das ihm angesprochen sein und der Namensfrage, wonach dem Namen Gottes gefragt wird. Ich habe Ihnen bei Jakob dann gleich was im Anschluss zitiert. Wo nach dem Namen Gottes gefragt wird, immer auch jemand sagt, siehe, hier bin ich. Dort, wo der Name thematisch wird, hier bin ich. Hier wird nämlich mein eigenes Sein thematisch plötzlich, wo die Buchstabierbarkeit Gottes thematisch wird, die Aussagbarkeit Gottes thematisch wird. Warum ich Ihnen in diesem Zusammenhang da zu Hebräisch das Yahweh hinzuzitiert habe, hat ganz einfach den Grund, dass man das schon in der griechischen Antike gesehen hat, diesen Umstand mit dem Namen, weswegen man, wie Sie wahrscheinlich wissen, das, was da Yahweh genannt wird, Yahweh, wie Sie es auch aussprechen wollen, das Tetragrammaton genannt hat, das Vierbuchstabige. Ja, also man hat den Fokus auf das Grammar wiedergelegt. Hier wird der Versuch gemacht, zu buchstabieren, mit Paulus gesagt, in dieser aufgeladenen Weise zu buchstabieren. Also denken Sie jetzt nicht nur an Schriftzeichen oder so etwas. Hier wird der Versuch gemacht, zu benennen in diesem Tetragrammaton. Deswegen hat es sich, wie Sie vielleicht wissen, ja auch durchgesetzt, dass gerade in der hebräischsprachigen Liturgie man ja dazu übergegangen ist, wenn man über Gott spricht, Hashem zu sagen, der Name, und nicht Gott zu sagen. Man sagt nur der Name, Hashem, weil sich in dieser Frage nach dem Namen alles das ausdrückt, was sich auch in Paulus Buchstabenkritik ausdrückt, nicht wahr? Der Buchstabe allein reicht nicht, er ist dazu da, darauf hinzuweisen, dass er allein nicht reicht. Das ist die Rolle des Buchstabens. Genauso wie die Rolle der Namensfrage dazu da ist, Hineni zu sagen, hier bin ich, sagen zu können. Ja, also in dieser irritierten Frage, mit der wir auch eingestiegen sind in meinem kleinen Textskizzen-Ding da, in dieser irritierten Frage nach dem Namen taucht zugleich genau diese Problematik des Buchstabens auf. Das ist genau der Widerstreit des Buchstabens gegen sich selbst, auf den Paulus verweist. Nicht nur Paulus tut das, das kann man auch in Johannesbriefen finden, das wäre jetzt zu viel alles gewesen, ja. In anderen Worten, das ist genau diese Problematik. Die Frage nach dem Namen ist genau die Problematik des sich selbst zerstörenden Buchstabens, der in seiner Selbstzerstörung auf etwas verweist, zu dem er aber genau durch sich selbst hinausgeht. Dadurch, dass er sich in anderen Worten als mangelhaft, defizient, als endlich einsieht, dieser Buchstabe. Als ein Ich reiche nicht, um das zu sagen, was hier gesagt werden soll. Deswegen fragt auch Moses in seinem Hier bin ich, was soll ich Ihnen sagen? Wie ist dein Name? Ja, Hashem, wie ist dein Name? Das Gleiche haben Sie etwa bei der Erzählung, als Jakob Israel wird, nicht wahr? Der Streit da mit Gott, das kennen Sie wahrscheinlich ja ohnehin, als er da mit diesem Unbekannten ringt, der sich dann wohl als Gott identifiziert oder herausstellt. Und den Jakob dann auch fragt auf der nächsten Stelle, als war ein weiteres Beispiel. Nun fragt der Jakob, nenne mir doch deinen Namen, nicht wahr? Also sie haben auch hier wieder, und das haben sie an vielen Stellen im Ersten Testament, nenne mir doch deinen Namen. Jener, also dieser Unbekannte da, der dann zu ihm sagt, du sollst von jetzt an Streiter mit Gott heißen, jener entgegnete, was fragst du mich nach meinem Namen? Hier steht im Hebräischen für was übrigens Lama. Das kennen Sie vielleicht, nicht wahr? Lama Sabachthani, hat ein anderer dann mal gesagt. Ja, also warum wird oft gesagt, warum hast du mich verlassen? Das Wort Lama, das hier auch auftritt, hat viele Bedeutungen. Das heißt eben ganz korrekt übersetzt wie, was fragst du mich nach meinem Namen? Es kann auch heißen, warum fragst du mich nach meinem Namen? Es kann auch heißen, wozu fragst du mich nach meinem Namen? Also Sie sehen, all diese Dimensionen, die auch Paulus in der Buchstabenkritik aufwirft und Moses aufwirft in seiner Frage nach dem Herrn, was soll ich Ihnen sagen, wie ist dein Name, haben wir auch bei Jakob, nicht wahr? Nenne mir doch deinen Namen, und der, dessen Name erfragt wird, fragt zurück, wozu fragst du mich nach meinem Namen? Quasi als wollte er sagen, das musst du doch ohnehin wissen, wonach du hier fragst, möglicherweise. Das ist dann die Antwort des Johannesprologs zumindest, da kommen wir dann. Ja. Wozu fragst du mich nach meinem Namen, nach meinem Hashem gewissermaßen? Deswegen haben sie ja dann auch wunderschön ausgedrückt in dieser Figur des Israel, des Streiters, des Widerstreits. Sozusagen, das ist, wenn Sie so wollen, geradezu symbolhaft der Selbstwiderstreit des Buchstabenen, der Selbstwiderstreit der Namensfrage, der das Volk Israel kennzeichnet, nicht wahr? Sie haben ja auch das im Ersten Testament dann ausgebreitet, ja? Diese ganzen Figuren, die Sie da haben, abfallen, wieder zurückgewonnen werden von Gott und so weiter, schon im goldenen Kalb etc. etc. Genau diese Widerstreitlichkeit des Israel als streitlich Ausgesprochenen haben Sie da schon vorgefragt, indem der Name selbst des Erfragten zurückfragt, wozu fragst du mich nach dem Namen? Ja, was willst du denn da überhaupt? Nicht wahr? Und dieses sich selbst hineinnehmen der Frage des Buchstabierens, des Namensnennens, das so eine zentrale Rolle im Ersten Testament spielt, das haben sie dann auch bei Moses am Ende ausgeführt im Deuteronomium, wo er sagt, als Mose damit zu Ende war, den Text dieser Weisung in eine Urkunde einzutragen, nicht wahr? Also das hat diesen Text dieser Weisung hat er selbst geschrieben, wird dort gesagt, ohne irgendetwas auszulassen, befahl Mose den Leviten und so weiter. Ja? Also das alles geht in eine Selbstnennung des Buchstabens zusammen. Ja? Der eigene Protagonist thematisiert sich hier mit und soll sich also selbst buchstabieren können. Genau das, was vom Namen gefordert wird, nämlich. Genau das, was in der Frage, wie ist dein Name gefordert wird. Wir sollen das buchstabieren können, wovon wir hier Buchstaben schreiben. Und immer wieder aber darauf stoßen, das ist eben der Durchgang durch viele Texte des Ersten Testaments, und immer wieder darauf stoßen, aber wir können es nicht, wir schaffen es nicht, dieses Buchstabieren des Namens, das wir da wollen. Also tun wir was? Wir buchstabieren unendlich weiter. Das ist der springende Punkt. Wir versuchen, das Buchstabieren vollendet zu machen. Wir versuchen, wir wollen dorthin, dass uns das Buchstabieren gelingt. In anderen Worten, Sie kennen das ja eh, in anderen Worten, wir haben der Tora zu genügen. Ja, wir haben dem Gesetz des Namens zu genügen. Das ist unser Ziel und das ist unser Handeln. Endlos zu versuchen, im Gesetz, in der Tora, den Namen zu buchstabieren. Das ist auch die Geschichte des Volkes Israel dann. Ja, der Versuch, den Namen zu buchstabieren und das ständige Scheitern dieses Versuchs zugleich. Deswegen haben sie in den Geschichten auch immer wieder diese Episoden, dass das Volk dann abfällt, bestraft wird und so weiter, irgendwas falsch macht etc. etc., wieder zurückkehrt, wieder sozusagen heimgeholt wird. Sie kennen das alles, auf Zeitgründen kann ich darauf jetzt nicht en Detail eingehen, aber Sie kennen die Geschichten natürlich und da ist immer wieder dieser Versuch der, wie ich es gerne nenne, der toratischen Namensnennung damit verbunden. Ja, also der Versuch, das dem Gesetz gemäß zu buchstabieren, könnten Sie mit Paulus sagen. Und das funktioniert halt zugleich nicht, weil darin der Israel-Widerstreit ausgedrückt wird. Also dies, dass in dem unendlichen Versuch des Buchstabens den Namen auszusprechen, sich immer zugleich zeigt, wie Paulus dann sagen wird, der Buchstabe reicht aber nicht. Der Buchstabe tötet. Es muss der Geist an seine Stelle treten. Wir wissen noch immer nicht, was das heißt, ja, aber an dieser Stelle mit auf Paulus zurückgewiesen, es muss der Geist an seine Stelle treten. Ja. Dann ist das möglich, wovon hier die Rede ist, denn das, was hier bei Deuteronomium 30, 11 bis 14 ausgesprochen wird, ist das große Ziel. der Namensnennung? Ist das große Ziel des Gesetzlichen den Buchstaben folgen? Sie könnten auch mit aus der philosophischen Tradition sagen, das ist im Prinzip die Urteilslogik, die sich hier in Anschlag bringt, ja, wenn Sie das ein bisschen kennen. Da heißt es nämlich bei Deuteronomium 30, 11 bis 14, dieses Gebot, auf das ich dich heute verpflichte, geht nicht über deine Kraft und ist nicht fern von dir. Es ist nicht im Himmel, sodass du sagen müsstest, wer steigt für uns in den Himmel hinauf, holt es herunter und verkündet es uns, damit wir es halten können. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, sodass du sagen müsstest, wer fährt für uns über das Meer, holt es herüber und verkündet es uns, damit wir es halten können. Nein, das Wort ist ganz nah bei dir. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Du kannst es halten. Das ist der Anspruch, der mit all dem Namensnennen verbunden ist. Du kannst das halten, denn dein eigenes Sein, denken Sie an das Hineni, dein eigenes Sein ist damit aufs Innigste verwoben. Und das ist genau der ganze Versuch, in der Tora den Namen auszusprechen und zugleich die ständige Rückfrage wieder, wie ist denn dein Name? Da gibt es ganz verschiedene Episoden, auf die Sie jetzt alle natürlich kommen könnten. Denken Sie etwa an das Königebuch oder so, wo dann der Versuch unternommen wird, den Namen als einen Altar und einen Tempel zu bauen beispielsweise. Der stürzt dann auch wieder ein, dieser Tempel etwa. Das ist ganz anders der Versuch der Psalmen etwa, die sich dann immer wieder zurückhalten und sagen, ja, weil dieser Versuch, den Namen zu buchstabieren, so gewaltig und so groß ist, dass wir am Namen zerschellen werden und deswegen versuchen wir nur vorsichtig davon zu singen, beispielsweise. Das könnten Sie jetzt alles natürlich mit Psalmen darstellen, haben wir die Zeit auch nicht dazu. Etc., etc., das haben Sie beim ganzen Hiob-Buch natürlich auch, dessen Durchgang ebenso die widerspruchsvolle Auseinandersetzung mit der Namensnennung ist, etc. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Das haben Sie schon beim blinden Isaac beispielsweise. Das haben Sie bei Abraham bereits, der knapp bevor Hineni sagt, auch gesagt wird in der Genesis, er lebte als Fremder im Land. Nicht wahr? Sie könnten auch stärker übersetzen, als Entfremdeter lebte er. Ehe er dann in seinem Hier bin ich wiederum angesprochen wird und was dann tut, nach dem Namen fragt, selbstverständlich, ja. Also Sie sehen, Sie haben diese Figur immer wieder im Ersten Testament. Am kürzesten und bündigsten natürlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, in der nächsten Stelle in der Genesis 1, 27. Nicht wahr? Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Und dieses er ihn ist natürlich eine chiastische Struktur. Ja? Da haben Sie sozusagen eine wechselseitige Bestimmung, wo Sie fragen können, na gut, und wer ist jetzt mit er und wer ist mit ihm gemeint überhaupt? Ja, und das ist, dass Sie das nicht ad hoc beantworten können, ist selbst die Namensfrage nämlich. Ja, die ist genau in dieser Phrase aufgehoben, können Sie sagen. Also die Frage nach dem Namen und der Buchstabierbarkeit ist im Sinne der Genesis gesagt die ganze Abbildsproblematik. Was heißt es, dass der Mensch Abbild Gottes ist? Ja, betrifft das nun sein eigenes Hier bin ich, nicht wahr, sein Hineini? Oder ist Gott doch dieses transzendente, unerreichbare, dem dann versucht wird, irgendwie zu genügen oder so etwas? Und diese beiden Seiten streiten da miteinander die ganze Zeit im Ersten Testament. Denken Sie nochmal an Paulus, dieses mit dem Ekon, wir werden in ein Ekon verwandelt, als Diener des Bundes des Geistes. Ja? Wir werden in ein Bild verwandelt. Das ist genau hier das Zelem natürlich auch. Ja? Das heißt, Sie haben hier im Ersten Testament die ganze Zeit den Versuch, die Abbildsproblematik selbst abzubilden, selbst zu buchstabieren oder in anderen Worten ihr einen Namen zu geben, zu benennen, was das ist, das sich hier abspielt die ganze Zeit, indem jemand Hineni, hier bin ich, sagt. Was bedeutet das überhaupt? Das ist die Frage der Namensnennung, könnten Sie kurz und bündig sagen, die Frage der Abbildsproblematik des Menschen und Gottes, wie sie hier bei Genesis 1,27 genannt wird. Erlauben Sie mir dann noch nur eine kurze Nebenbemerkung, die ich Ihnen damit Lukas 1,35 hinzu zitiert habe. Das ist die Stelle mit der berühmten unbefleckten Empfängnis, nicht wahr? Wo es da heißt, der Heilige Geist kam über sie oder in manchen Übersetzungen steht auch Gott kam über sie, also über die Jungfrau Maria ist gemeint. Ja. Bei kam über sie steht da episkiase im Griechischen. Und wenn Sie darauf hinweisen, dass Zelem auf Hebräisch nicht nur Bild, sondern auch Schatten bedeuten kann, ja, das ist das hebräische Wörtchen Zelem, heißt auch Schatten oder Schattenriss, also der Mensch ist ein Schattenriss Gottes. Und dann darauf hinweisen, dass das griechische Wort Skia ebenso Schatten bedeutet. Dann haben Sie da natürlich einen ganz anderen Zugang zu dieser Thematik, dass er kam über Sie. Ja, wenn Sie da nämlich die ganze Abbildsproblematik mit hineinnehmen, Sie könnten Episkiase nämlich anstatt mit er kam über Sie auch mit er schattete sich in Sie ab, er bildete sich in Sie ab übersetzen in diesem Zusammenhang. Nur damit Sie auch die Konnexe wieder sehen zwischen dem Ersten und dem Zweiten Testament natürlich. Also das ist nicht einfach zufällig zueinander geworfen, wie solche Stellen dann nahelegen, sondern sie legen eben nahe, dass da sehr wohl eine reiche Tradition der Auseinandersetzung stattgefunden hat, da es wohl nicht zufällig ist, dass eben das Wort Zelem Schatten und das Wort Skia Schatten da miteinander in Verbindung gesetzt werden, natürlich im Sinne dieser Abbildslogik. Ja. Das war nur eine Nebenbemerkung. Ja. Was wir gerade tun, ist, uns die Frage zu stellen, was heißt das denn jetzt, dass das Abbilden können sich selbst mit abbilden kann? Das ist die schwierige Figur darin. Ja. Dieses, der Buchstabe kann durch sich selbst über sich hinausgehen, dazu eben das Ikon Gottes zu werden. Ja. Was heißt denn das jetzt? Ja? Was ist in anderen Worten die Tora? Was ist das Gesetz, dem da genügt werden soll? Was ist, können Sie moderner sagen, die Logik dieser Buchstabenhandlung, die Logik dieses Namensnennens da überhaupt? Was ist denn das, was da geschieht überhaupt? Hat das mit denen, die diese ganzen irritierten Fragen stellen, überhaupt irgendwas zu tun? Oder, wie natürlich kritische Einwände nahelegen könnten, oder ist das alles nur ausgedacht quasi? Ja? Also ist das halt ein schönes literarisches Werkchen, aber mehr halt nicht. Also bleibt das Buchstabe oder ist das tatsächlich eine Handlung? Und das Neue Testament oder das zweite sogenannte legt nahe, dass es natürlich Letzteres ist, indem Sie die Frage nochmal anders und einfacher formulieren können. Sie können sagen, wie ist es überhaupt möglich, Hineni zu sagen? Wie ist es überhaupt möglich, hier bin ich, siehe, zu sagen? Wie ist es überhaupt möglich, das zu thematisieren oder, wie Sie die Stelle vorher hatten, exousian zu sprechen, ja, aus dem Sein heraus zu sprechen? Wie geht denn das überhaupt? Und nicht nur in Buchstaben, die Sie lesend aufsammeln, zu verharren, sondern was ist es denn und wie ist es möglich, dass das Ihre eigene geistige Handlung wird, von dem da die ganze Zeit die Rede ist? Und nicht etwa nur höchstens die Handlung eines Moses bleibt, über den Sie da was lesen können und dass Sie dann natürlich die Lehre auch aufsagen können, das ist alles, hat alles sein Recht, aber das ist wohl nicht das, worum es hier eigentlich geht, selbstverständlich. Und wie das möglich ist, darauf ist die Antwort des Zweiten oder Neuen Testaments eine ganz einfache, weil der Name diese Frage nach ihm selber ist. Das ist es. Das werden wir jetzt natürlich noch ein bisschen ausfalten miteinander. In anderen Worten, diese Erzählung vom Namen, die wir in der Tora haben, dieser Versuch, dem Namen zu genügen, im eigenen Sein, im eigenen Handeln, im eigenen Sprechen, ja im eigenen Benennen mit Moses gesagt. Ja, dazu zu kommen, dem Namen seinen Namen zu geben. All das, diese ganze Erzählung ist eben nicht, und das war das Grundproblem, ist eben nicht vom Namen selbst getrennt, oder in anderen Worten, Gott ist nicht getrennt von seinem eigenen Erzählen, sagt uns das Neue Testament, das Zweite, zumindest mit Johannes so ausdrücklich, sondern er ist dieses eigene Erzählen seiner selbst. Oder wie Sie es ja berühmterweise haben, im Anfang war das Wort Logos, nicht wahr? Und das Wort war bei Gott und der Logos war Gott. Und was hier mit Logos gemeint ist, können Sie im Prinzip für das nehmen, was ich jetzt die ganze Zeit erzählen oder Namensnennen nannte oder die der Tora genügen wollen oder sonst was. Das ist das, was wir mit dem Griechischen, bei Johannes mit dem griechischen Wort Logos vor uns haben. Moderner können Sie auch Begriff dazu sagen, aber dazu sage ich jetzt nichts, das wäre ein anderer Vortrag. Und Logos lesen wir bei Paulus hier und wie gesagt, das Wort der Logos war selbst Gott. Das ist der springende Punkt. Es geht nicht darum, dass bloß mit dem Namen bloß über Gott gesprochen wird. Denn dann wäre der Name bloß ein Name. Auch die vier Buchstaben, nicht wahr? Witzig, dass sich das im Deutschen so ausgeht. Auch das Tetragrammaton Gott wäre dann ein bloßer Name. Bloße Buchstaben, die sozusagen selbst wieder in ihre eigene Widersprüchlichkeit toter Buchstaben verfallen und so etwas. Wenn wir nicht zeigen können, dass das selbst das Handeln des hierdurch Benannten ist, von dem wir hier die ganze Zeit sprechen, indem wir seinen Namen erfragen, indem wir in anderen Worten erfragen, wie wir das aussprechen können, von dem wir hier sprechen. Wie es überhaupt möglich ist, in anderen Worten, jetzt kann ich über mich endlich sprechen, wie es überhaupt möglich ist, das alles zu sagen, was ich hier die ganze Zeit sage, nicht wahr? Also wie in anderen Worten überhaupt die ursprüngliche Frage, wie ist dein Name, Moses, nicht wahr? In anderen Worten, wie kann ich über dich überhaupt sprechen? Wie kann ich dich überhaupt erkennen, nicht wahr? Wie ist das überhaupt selbst möglich? Und die Antwort des Zweiten Testaments ist ganz einfach, aber ebenso weitreichend, weil das, über das gesprochen wird, das Gleiche ist, wie das, das hier spricht. Das ist der springende Punkt des Herrn. Gott selbst ist dieser Logos, der hier spricht. Ja? Und ist nicht bloß ein Objekt, über das gesprochen wird, denn dann muss man unendlich nach dem Namen dieses Objektes fragen, mit Moses gesagt. Ja? In dieser Problematik steht Moses drin. Ja, er fragt danach, wie ist dein Name, was soll ich den Leuten sagen, nicht wahr? Und ausdrücklicher sogar noch bei Israel, Jakob, gesagt, nicht wahr? Wo gefragt wird, wozu fragst du mich nach meinem Namen? Wozu stellst du diese Frage überhaupt? Natürlich mit Paulus muss man dazu sagen, ja, weil durch diese Frage überhaupt sich erst herausstellen kann, dass diese Frage nicht das Ziel ist, sondern dass sich dadurch herausstellen kann, dass nicht ich es bin, der hier fragt. Ja, sondern dass das, das ich hierher frage, selbst das ist, das nach sich hier fragt. Und das hat schon sehr viel mit diesem Begriff Geist zu tun, von dem wir bei Paulus dann lesen. Denn das ist der Unterschied des Buchstabens und des Geistes, können Sie sagen. Ja? Der Buchstabe kann nicht nach sich selber fragen. Das Geistige mit Paulus gesagt, sehr wohl, es ist geradezu sein eigener Logos, nicht wahr, die Frage nach sich selber. Und das heißt, in anderen Worten, und das ist natürlich sehr schön jetzt noch hinzuzufügen, in anderen Worten könnten Sie sagen, dass der Buchstabe von sich selber schreiben kann, dass der Buchstabe tötet, das ist bereits der Geist in ihm. Ja? Das ist, also sozusagen, dass die Schrift selbst, auch als die ganze Heilige Schrift, über sich selbst sagen kann, der Buchstabe tötet, das ist der Aufruf zur Geistlichkeit in ihr und das ist bereits die handelnde Geistlichkeit in ihr. Diese Form der Selbstbezüglichkeit der Schrift selbst, die sich hier in die Lage bringt, sich zu destruieren, über sich hinauszugehen. Und das ist bereits in der Namensfrage angelegt gewesen. Ja, das ist bereits angelegt und dazu kommen wir jetzt und dann komme ich hier langsam schon zum Ende. Ja, das ist bereits angelegt, nicht wahr, in der Genesis, in der Paradieseserzählung, wo gefragt wird, nicht wahr, sie erinnern sich, da wird vom Baum der Erkenntnis gegessen und die zwei, die erkennen dann zunächst, dass sie nackt sind und dann ein paar andere Dinge und dann verstecken sie sich irgendwo hinter so ein paar Büschen und dann kommt Gott ins Paradies und was fragt er denn da? Er fragt Adam, wo bist du? Nicht wahr? Wenn Sie jetzt ins Hebräische blicken und sich darauf verweisen lassen, dass Adam natürlich kein Name ist, sondern dass Adam Mensch bedeutet. Adam heißt der Mensch. Einfach und wörtlich übersetzt. Dann ist die ganze Frage, die sich hier mit der Frage nach dem Namen stellte, die Frage, Mensch, wo bist du? Ja? Mit der Frage nach dem Namen Gottes erfragt sich der Mensch selbst zugleich. Das ist ein und dieselbe Frage. Ja? Wie ist dein Name und Adam, wo bist du? Darum auch dieser ständige Ausruf, Hineni, hier bin ich. Nicht wahr? Das ist immer wieder Adam, der hier spricht. Das ist immer wieder der Mensch, der hier spricht, der sagt, hier bin ich. Ja, in der Namensfrage nämlich. Ja, das ist sozusagen dieses ganz verschränkte Verhältnis, das sie hier haben, das in nichts anderem offenbar wird als in den tödlichen Buchstaben. Also in der Erfahrung, dass die Buchstaben nicht reichen. Und dass sie nicht reichen können und das über sich selbst sagen können, ist bereits ihr Hinausgegangensein über sich selbst, das Paulus den Geist nennt. Also der Geist ist ursprünglicher als die Buchstaben, der folgt nicht aus ihnen. Es ist genau umgekehrt. Deswegen kann hier bei Johannes gesagt werden, Gott war immer schon der Logos. Das musste nicht erst so werden, sondern was jetzt passiert ist, ist, dass wir nur erkannt haben, dass Gott immer schon der Logos war. Also diese ganze Erzählung, die ganze Tora, das ganze Erste Testament, all die Buchstaben und so weiter. Ja, das war immer schon die Erzählung des Namens, der aber in diese anfänglich schon beschriebene Irritation gegen sich selbst geriet. Und wenn Sie jetzt natürlich fragen, was ist diese Irritation des Namens gegen sich selbst? Gottes gegen sich selbst. Naja, das ist Ha-Adam, das ist der Mensch. Diese Irritation gegen sich selbst. Das ist der Mensch, der die Namensfrage stellen kann. Oder dass ich selbst der fragende Name, können Sie sagen. Dass ich selbst buchstabierende Name. Das haben wir jetzt da bei Johannes am Ende natürlich, ja. In anderen Worten, die, die nach dem Namen fragen, sind nicht getrennt von dieser Erzählung, sondern sind selbst diese Erzählung. Das ist der springende Punkt. Pilatus, lesen wir da. Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, Sie kennen die Episode, ließ Jesus rufen und fragte ihn, bist du der König der Juden? Und dann gibt es so ein kleines Geplänkel zwischen den beiden und dann folgt Jesus, antwortete, Sie kennen das, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Und das können Sie natürlich so übersetzen, dieses Ektukosmu. Aber was Sie aus dem Griechischen mitnehmen können, noch viel mehr ist, aus dieser Welt, von dieser Welt, im Sinne von, es ist nicht aus Welt gemacht. Ja, es ist nicht von Welt, quasi aus dem Material Welt gemacht. Ja. Das heißt, in anderen Worten, Sie können das nicht als einen Gegenstand finden, dem Sie irgendeinen Namen dann zuweisen oder so. Sie kennen diese anderen Episoden auch alle, wo Sie fragen, wo ist denn dein Reich? Ja, und Jesus antwortet, so quasi, ihr Narren, mein Reich ist, von meinem Reich kannst du nicht sagen, hier ist es oder dort ist es. Es ist mitten in euch, nicht wahr? Genau dasselbe lesen wir hier in der Namensfrage. Also das Evangelium nimmt die Fahrt auf, uns zu sagen, wir selbst sind das, über das hier gesprochen wird die ganze Zeit. Wir selbst als Gott, der nach sich fragt und sich erzählt, das ist der Mensch letztendlich. Ja, Gott, der von sich erzählt, können Sie ein bisschen salopp sagen, der Buchstaben von sich macht. Ja. Und dazu kommen wir aber gleich Jesus weiter oder Johannes weiter. Da können Sie übrigens auch direkt auch nochmal literaturkritische Replik an Moses geben, wo Moses sich selbst in sein eigenes Schreiben und Buchstabieren hineinnimmt, hat Jesus gar nichts geschrieben, sondern nur über ihn wurde geschrieben, quasi. Ja. Es teilt, wie Sie wissen, Jesus auch mit anderen, beim Sokrates war das ähnlich. Und er spricht deshalb weiter, nicht wahr? Wenn es von dieser Welt, also mein Reich, mein Königreich, die Basileia, wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht habe, mein Königtum ist nicht von hier. Pilatus sagte zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen und jetzt kommt's, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Das heißt, das Königreich, von dem er spricht, ist das Königreich der Wahrheit, können Sie sagen. In anderen Worten, wenn Sie fragen, was ist denn das, dein Königreich an Jesus gerichtet? Es ist die Wahrheit. Und das ist zugleich das Medium, wenn Sie es jetzt ein bisschen abstrakter sagen wollen, das Medium, in dem wir sagen können, der Mensch ist das, in dem sich das alles erzählt und als das sich das alles erzählt, als dasjenige, das die Wahrheit hat. In seinem Fragen können zugleich natürlich. Ja. Indem der Mensch es ist, und da geht es nicht um biologische Bestimmtheiten, das ist völlig gleichgültig, wie das aussieht oder beschaffen ist. Indem der Mensch es ist, das die Namensfrage stellen kann, ist der Mensch das, das von der Wahrheit ist und nicht von der Welt. Also bei Johannes, das lasse ich jetzt weg, bei Johannes ist es so, dass der Begriff Kosmos, also Welt, sehr despektierlich behandelt wird. Ja. Wiewohl Sie bei ihm natürlich immer lesen können, nicht wahr, Sie kennen Jesus Aussagen, ich bin in die Welt gekommen, nicht um sie zu richten, sondern um sie zu retten. Ja, da ist auch Kosmos das Wort. Und Sie können natürlich dann sagen, ja, wohin denn oder wozu retten? Na ja, zum Menschen. Ja, darum dazu, dass es eben nicht um irgendwelche Weltentwürfe geht, um irgendwelche Abstrakter, können Sie modern sagen, geht, sondern dass es um den da geht, der Hineni sagen kann. Und zwar um jeden Einzelnen davon. Das kommt jetzt gleich. Das ist das mit der Endlichkeit. Deswegen sagt Jesus weiter, jeder, der aus der Wahrheit ist, und Sie sehen ja auch sprachlich konstruiert, ektes aletheia, so wie ektu kosmu, vorher aus der Welt, nicht wahr, von Welt gemacht, sagt er hier, jeder, der von Wahrheit gemacht ist, ja, ektes aletheias, hört auf meine Stimme. Eigentlich steht da nur, hört meine Stimme und nicht hört auf meine Stimme, im Griechischen ist aber jetzt nicht wichtig. Ja. Und dann kommt Pilatus, sagte zu ihm, tiestin aletheia, was ist denn Wahrheit? Ja, und genau das ist sozusagen das ist der Kickoff für die letzthinnige Problematik in dem Ganzen, die wir die ganze Zeit schon verhandelt haben, natürlich. Ja. Die Frage nach dem Namen ist in anderer Ausdrucksweise nämlich genau diese Frage wieder zugleich. Was ist Wahrheit? Und Sie wissen vielleicht, ich habe es extra nicht dazu kopiert, Sie wissen vielleicht, was Jesus auf diese Frage antwortet. Gesundheit. Also das sagt er nicht. Können Sie sich vielleicht aus Ihrer Lektüre des Evangeliums erinnern, was Jesus da sagt?
Ich bin die Wahrheit.
Nicht ganz, im übertragenen Sinn natürlich. Ja. Sie haben ganz recht, im textlichen Sinne, also im Sinne der Buchstaben, sagt Jesus nichts. Ja. Also er sagt nicht nichts, sondern es kommt keine Antwort. Ja. Aber was folgt denn danach? Es folgt die Passion. Ja. Das ist der springende Punkt. Das könnten Sie sagen, die Antwort auf die Frage, die ist in Aletheia, ja, was ist Wahrheit, die gesamte Passionserzählung ist. Die nämlich mit welcher Aussage eingeleitet wird, Sie haben es da drunter. Seht, das ist der Mensch, nicht wahr? Und Sie haben Iduho Anthropos, wenn Sie das im Griechischen genau anschauen. Sie haben das in deutschen Übersetzungen oftmals wiedergegeben mit oh welch ein Mensch oder so von wegen, da ist er gefoltert und so weiter. Und ich weiß, schaut, was der alles aushält, der steht nur immer. Aber so ist es natürlich nicht gemeint, ja, denn Iduho Anthropos heißt wörtlich übersetzt, seht der Mensch und nichts weiter. Und zwar mit dem bestimmten Artikel ho dazu, ja, der Mensch. Also nicht ein Mensch oder welch ein Mensch oder so, sondern seht, das ist der Mensch, was ihr da anschauen könnt und quasi als Antwort auf die Frage, was ist denn Wahrheit überhaupt, ja. Das, was ihr da hier anschauen könnt und nicht natürlich hat das griechische Idu im Hebräischen genau in Hineni seine Entsprechung, davon können Sie sich auch in Wörterbüchern überzeugen, dass Idu und Hineni eigentlich einander entsprechen, sprachlich auch. Also dieses Hineni war dieses Wort, das alle da immer ausrufen, wenn sie von Gott angesprochen werden, nicht wahr? Jetzt wird gesagt, seht, das ist der Mensch. Ja? Und was ist das nochmal? Erinnern Sie sich, und jetzt sind wir beim ganz entscheidenden Punkt, was ist das nochmal, der Mensch? Das ist nicht eine vorhandene Bestimmung, die Sie einfach auffinden können. Das ist nicht irgendeine biologische Beschaffenheit von Zellstoff oder was auch sonst immer oder irgendeine soziale Zuschreibung an jemanden oder so. Sondern das ist nichts anderes als das, von dem gefragt wird, nicht wahr? Das, von dem gefragt wird, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Das sich selbst als das Selbstverlorene erfährt zunächst und das im Namen nach sich selber fragen kann. Das, was es selber ist, unklar sein kann. Das ist zunächst der Mensch und das an dieser Unklarheit, nicht wahr, deshalb die Passion oder die Erzählungen der Tora, das an dieser Unklarheit leidet, vergeht, stirbt und endet. Oder in anderen Worten, und das ist zugleich das Ziel hinter dem ganzen Spielchen, das sein enden können, wie das der Buchstaben, nicht wahr? Der Buchstabe tötet, ja, der ist endlich. Das sein enden können als seine eigene ursprüngliche Handlung ausmachen kann. Das also, um es ein bisschen klarer zu machen und anderen Entwürfen gegenüberzustellen, das also neben all den Unendlichkeiten, über die uns die Erzählungen des Ersten Testaments informieren, nicht wahr? Die Allmächtigkeit, die Allgüte und so, Sie kennen diese Zuschreibungen alle. Bleiben wir bei der Allmächtigkeit, da ist es am klarsten, ja? Dass wir dann zuschreiben, der Name ist das unendlich Allmächtige. Wenn Sie den Namen, und das ist genau das, was die Tora tut zum Beispiel, Wenn Sie den Namen als das unendlich Allmächtige denken, dann kann dieser Name eines nicht enden. Das ist der Punkt. Oder wenn Sie es mit der Passion sagen wollen, der Name zeigt, oder das, was halt im Ersten Testament Hashem-Name genannt wird, zeigt, dass er neben all seiner Unendlichkeit, und nach der war die Namensfrage immer auf der Jagd, nicht wahr? Wie sprechen wir das Unendliche aus? Obendrein noch enden oder, wie die Johannespassion aufführt, sterben kann. Das ist der Punkt dahinter. Der Mensch ist Gott, der sterben kann, der enden kann und der darin die Namensfrage beantwortet. Nämlich, was soll ich sagen, wie ist dein Name mit Moses? Iduho Anthropos ist dein Name. Ja, du bist das, das enden kann. Und das ist zugleich die Bestimmung des Menschen, dass das seine das zu sich selbst als Geistigkeit kommt, indem es obendrein zum Unendlichen noch das Endliche hinzufügt. Oder in anderen Worten, dass das Endliche, wenn Sie es jetzt ganz blödsinnig begriffsgebäudehaft aufbauen wollen, dass das Endliche als den allgemeineren Begriff gegen das Unendliche auffassen kann. Jetzt haben wir natürlich noch nicht gesagt, was endlich bedeutet. Das kommt jetzt gleich. Oder in anderen Worten gesagt, wenn Sie es ein bisschen traditioneller haben wollen, fragen Sie sich mal, ganz anders jetzt aufgebaut, fragen Sie sich mal, was denn in diversen glaubenshaften Überlieferungen die Hölle eigentlich ist. Natürlich in kindlichen Vorstellungen denkt man da an einen Ort mit Feuer und Schwefel, wo es Folter und so weiter gibt, nicht wahr? Das kann man auch tun, das symbolisiert ja etwas ganz Bestimmtes. Aber wenn wir den philosophischen Gehalt dieser Zeilen ernst nehmen, dann ist die Hölle etwas, das nicht endet. Ja? Das ist dasjenige, das nicht enden kann. Und hier sind wir zugleich am Punkt, weil das ist genau die Revolution, die in der Anastasis, in der Auferstehung ausgesprochen wird. Dein Enden, nicht wie es im Ersten Testament immer ausgesprochen wurde, dein Enden ist kein Müssen und keine Strafe, dein Enden ist ein Können und ein Dürfen. Deine Endlichkeit ist deine Gnade. Darin bist du mit dem Namen vereint und nicht indem du dich möglichst mühst, unendlich zu sein, in welchen Arten auch immer. Und damit meine ich natürlich sogenannte schlechte Unendlichkeitsbestrebungen oder sowas, nicht wahr? Das können Sie ja dann alltagspraktisch auch oftmals dann auslegen und antreffen in allerlei Formen. Diese sogenannte schlechte Unendlichkeit, das ist ein Begriff des deutschen Idealismus, den man hier hineintragen könnte, der im Prinzip genau mit dem zu identifizieren wäre, was in gewissen Traditionen die Hölle genannt wird. Selbstverständlich etwas, das nicht aufhört, etwas, das nicht enden kann. Kurz gesagt, ja. Darin schlummert die Revolution, die wir aus den Buchstaben hin zum Geist haben, die Auferstehung, die Anastasis. Also die Auferstehung ist auch nicht etwas, das wir uns im Sinn so einer Unendlichkeit als irgendeine Art von zeitlichem Ereignis oder so zu denken haben oder so. Die Auferstehung ist die Revolution des Endens von einem Müssen zu einem Dürfen. Ja, du musst nicht in der Hölle schmoren, du darfst enden. Und darin äußert sich letztlich auch das, was vorher bei Paulus die Eleutheria, die Freiheit genannt wurde. Denn was ist denn diese Freiheit? Achtung, jetzt wird es ein letztes Mal ein bisschen merkwürdig, da komme ich eh schon zum Schluss. Jetzt wird es ein letztes Mal ein bisschen merkwürdig in der Versprachlichung. Denn diese Freiheit spricht sich auch aus in den Evangelien, wenn Sie da anschauen. Jesus aber sprach, Lukas 23, 34, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Was ist denn das, was wir tun nochmal? Ja? Mit der Passion gesagt ist es das Enden können. Ja? Und der springende Punkt ist, dieses Enden können ist so radikal frei, dass es auch gegen sich selbst endet. Und sich nicht wissen kann zunächst. Das ist die ganze Tora gewesen nämlich. Ja? Das sich nicht Wissende enden. Die ganze Namensfrage war das. Das ganze Adam, wo bist du, ist das. Ja? das Enden, das gegen sich selber endet. Aber indem es das tut, und das ist zugleich der Schwenk ins Evangelium und in die Auferstehung, indem es das tut, endet das Enden zugleich, ich weiß, das ist ein etwas komplexer Gedanke, endet das Enden zugleich in sich selber, indem es gegen sich endet. Ja? Indem es sich ständig nicht hat, kann es überhaupt entdecken, dass es sich darin zugleich hat, sich nicht zu haben. Denn das ist Enden gegen sich selbst, des Endens. Ja? Und das ist dieser ganze abstrakte Kauderwelsch beiseite geworfen, jetzt mit einem Wort des Johannes, das das viel schöner ausdrückt. Das Enden ist sein Parakletos, sein Herbeigerufener. So wird bei Johannes das sogenannte Hagion Pneuma bezeichnet. Der Heilige Geist wird so bezeichnet. Ja? Das sich selbst herbeieilende, das sich selbst herbeikommende und herbeirufende Enden, können Sie sagen. Das dadurch genau in einer ganz anderen Form unendlich wird, als das bei dieser schlechten Form der Hölle der Fall war, dass es eben gegen und in sich selbst zugleich endet und immer wieder sagt, siehe, das ist der Mensch, das das tut. Duo Anthropos, dasjenige, das enden darf und nicht enden muss, das sich genau hierzu befreit, ja, das sich gleichsam zu Hilfe rufende enden können. Deswegen gar nicht schlecht bei Luther, Parakletos übersetzt ja mit Tröster oder Beistand oder sowas. So übersetzt Martin Luther das sehr, sehr gerne. Übrigens wird im ersten Johannesbrief, den habe ich Ihnen deshalb dazu zitiert, im ersten Johannesbrief wird auch Jesus selbst Parakletos genannt, also der Herbeigerufene oder so etwas. Könnten Sie sagen. Und daran, das lese ich jetzt alles gar nicht mehr vor, und daran knüpfen sich an diese Form der Anastasis, der Auferstehung, Sie könnten sagen, an diese Form der revolutionierten Endlichkeit. Das also Iduho Anthropos zu sagen, siehe, das ist der Mensch zu sagen, in jedem Einzelnen genau diese Handlung des Endendürfens ist, die Handlung der Auferstehung ist, die genau im Endenkönnen den Namen mit sich vereint. Das genau, was das Erste Testament nicht geschafft hat in der Namensfrage. Indem es ständig versucht hat, unendlich zu werden. Und das auch geschafft hat, aber in den Widerspruch gegen seine eigene Endlichkeit trat die ganze Zeit. In diesen ganzen Erzählungen dort. Und das wird da jetzt aufgehoben in der Passionserzählung natürlich, nicht wahr? Etwa auch in dem heute schon erwähnten Eli oder Elahi, wie Sie es übersetzen, wie Sie es aussprechen wollen, Lama Sabachthani, nicht wahr? Warum hast du mich verlassen? Es ist Gott selbst, der enden kann. Das ist der springende Punkt. Und es ist Gott selbst, der sterben kann. Oder es ist in philosophischer Sprechweise gesagt, es ist erst dasjenige Absolute, das Absolute, dem seine eigene Negation angehört. Und das nicht gegen sie zurückgehalten wird. Ganz einfach. So quasi als ein transzendentes Superding oder sowas, an das keine Negativität oder hier in meiner Sprache von hier gesagt, keine Endlichkeit herangetragen werden kann oder sowas. Dieses Superding hinter den Wolken ist die Frage nach dem Namen, die unendliche. Ja. Erst wenn dieses Superding eben sich als kein Superding, sondern als ein sterbender Einzelner erkennt, der sterbende Einzelne sich als dasjenige erkennt, von dem hier die Rede ist, erst dort ist die Problematik der Namensfrage gelöst. Es ist auch dann im Anschluss übrigens, ich lese das jetzt nicht mehr vor, das ist genau das im Anschluss dann auch mit dem, der Logos ist Fleisch geworden und so weiter. Nicht wahr? Darin drückt sich das auch in diesem Gedanken der Menschwerdung dann, etc., der Fleischwerdung, nicht wahr? Auch dieses nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, etc. Wenn wir da aus dieser Herangehensweise gesagt haben, wenn wir das sagen, das ist mein Leib, dann sozusagen, dann meinen wir tatsächlich unseren eigenen damit zugleich. Ja? Und Gott spricht hier selbstverständlich. Das ist mein Leib zugleich in dieser hinzugefügten radikalen Endlichkeit. Oder wenn Sie Endlichkeit jetzt, weil es so negativ besetzt ist, weghaben wollen, Sie können natürlich auch Freiheit dazu sagen. Ja, das, genau um das geht es dabei. Also dann sagen Sie halt, dass das, worüber hier geredet ist, nicht enden kann, sondern frei ist. Das ist genau dasselbe. Ja, und da könnten Sie jetzt natürlich noch vieles, das tue ich jetzt nicht mehr, ich komme jetzt zum Abschluss, da können Sie jetzt natürlich noch viel anfügen, wenn Sie das, was ich jetzt gerade in vielen Wörtern gesagt habe, in wenigen Wörtern haben wollen. Ich habe mir erlaubt, Ihnen noch eine zweite Stelle aus Logik und Mystik aus dem Teil Iduro Anthropos hinzuzufügen, aus der Mitte circa, das können Sie dann selbst lesen, und eine längere Stelle auch aus Lukas noch. Da weise ich jetzt nur mehr zusammenfassend darauf hin. Das ist die Geschichte mit den beiden Emmaus-Jüngern, wie sie genannt werden, nicht wahr? Kennen Sie die, wo da zwei bei Lukas so nach Emmaus dann, nach der Kreuzigung und dem Tod Jesu unterwegs sind und sich darüber unterhalten. Und da wird natürlich dann gesagt, und indem sie einander davon erzählen, tritt er mitten unter sie plötzlich, nicht wahr? Genau um das geht's ja, das ist ja dann das Evangelium. Das Evangelium, einander unablässig davon zu erzählen, dass wir freier Geist sind. Ja, das ist der springende Punkt, das tun wir ja da die ganze Zeit. Und indem sie eben darüber sprechen, wird gesagt, tritt er mitten unter sie, und dann geht er ein bisschen mit ihnen mit und steht so, naja, aber sie erkannten ihn nicht und deswegen plaudern sie mit ihm die ganze Zeit. Ich kürze das ab über mehrere Dinge. Und da wird übrigens auch griechisch ständig von Noen, Denken und so weiter und Wissen und so gesprochen. Und der springende Punkt ist, dann kommt der Moment, an dem sie ihn erkennen. Und dann steht da, was einfach wunderschön ist, wenn Sie mich fragen, eben nach der Episode mit der Auferstehung, und dann steht da, und als sie ihn erkannten, sahen sie ihn plötzlich nicht mehr und blickten einander an. Ja, also sozusagen, sie sehen, sie haben ihn, über den sie sprachen, als sich selbst erkannt. Dann gegenseitig, das ist der springende Punkt da wohl. Oder wie Matthäus, letztes Zitat, wie Matthäus eben sagt, denn wo nur zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, das ist dann der Schluss auch mit der Namensfrage dazu. Ja, meine Damen und Herren, verzeihen Sie die etwas geschwinde Durchraserei durch das Ganze jetzt und die etwas komplexen Figuren darin, aber manchmal muss man halt vieles in kurze Zeit reinstopfen. Ich danke Ihnen sehr herzlich und freue mich auf die Diskussion.
Dass Sie eine philosophische Lektüre der Schrift geben. Und Sie haben das in einer äußerst faszinierenden Weise gemacht und eben sehr, sehr Gedanken. Und damit schweige ich schon, ich will nur erwähnen technisch, bevor wir in die Diskussion gehen, wir müssen pünktlich schließen, weil jetzt dann wieder was lesen nachher. Wir haben bis 3 Uhr die Zeit.
Oha.
Und Sie diese Fragen und bitte umbringen Sie die Antworten.
Bitte. Ja. Man kann sich natürlich viele Tätigkeiten vorstellen, wenn sie in die Zeit gestreckt werden, zur Hölle werden.
Ja.
Wenn man Steine den Berg hochrollt, die dann wieder runterrollen, wenn man Wasser in Gefäße schöpft und wieder rausmacht und so. Aber wie ist das mit der Noesis Noesis? Ist das auch Hölle?
Gute Frage, ja. Ist das schon Ihre Frage?
Ja,
oder?
Ja.
Okay, ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das in 15 Minuten schaffe.
Ich habe so verstanden.
Ja, in dem Sinne gesagt, ich möchte zweierlei antworten. In dem Sinne gesagt, wenn wir Noesis Noesios, also wenn wir Denken des Denkens oder so etwas, wiederum, so wie quasi diese Figur der Namensfrage, als ein Nachdenken über etwas betrachten, dann ja. Dann ist das, kann das auch eine Form der, mit diesem Wort gesagt, eine Form der Hölle sein. Wenn wir allerdings das griechische Noesis, was, finde ich, an vielen Stellen auch in der griechischen Philosophie nahe liegt, wenn wir das griechische Noesis auch im Sinne dieser Handlungsformalität oder Handlungsform betrachten, in dem Sinne, dass etwa, wo etwa, keine Ahnung, ich sage es mal ganz, um auch präzise kurz zu bleiben, ich sage es mal deswegen ganz kurz, wenn wir Noesis Noesios nicht als ein wirres Nachdenken über betrachten, das eben deswegen auch ständig nach seinem eigenen Namen mit dem Testament wieder fragen muss, also was bin ich überhaupt, sondern dass sich durchbuchstabiert etwa, Aristoteles hat da glaube ich einen sehr schönen Namen dafür gefunden, der nennt das Syllogismus, dann also der Logos, der mit sich selbst zusammengeht, nicht wahr, der Syllogismus, dann haben wir da genau den Punkt erreicht, nämlich in dem Sinne gesagt, dass das Denken eine, mit Paulus jetzt gesprochen, eine Buchstabierung von sich selbst gewährleisten können muss, die ihm zugleich erlaubt, über die bloße Buchstabierung seiner selbst hinauszugehen, zu einer freien, individuierten Handlung. Und ich denke, das wäre aber wieder ein eigener Vortrag, ich denke, das hat Aristoteles im Syllogismus geliefert. Also das Denken muss auch genau das tun können, von dem in diesem in der Passion die Rede ist. Ja? Es muss mit seinen eigenen Mitteln über sich hinausgehen können, also es muss sich buchstabieren können, das wäre sozusagen die formale Form, oder sich formalisieren, könnten Sie auch sagen, aber zugleich dadurch einsehen, dass es nicht bei seiner bloßen Formalisierung stehen bleiben kann. Dann ist es keine Hölle.
Ja, aber es bleibt bei sich doch, ne? Es ist kein,
ja, ja.
Es ist kein Forschen, es ist vielleicht auch kein Dianoe,
ja.
Sondern es ist, man zerreibt sich nicht.
Ja, ja, genau, ja.
Ja. Gott zerreibt sich ganz offenbar nicht, aber der lebt auch nicht in der Hölle, ne?
Ganz richtig, ja. Also da könnte man, auch wenn man jetzt in den Text selbst schaut, zwei Formen des quasi, sage ich mal, Unendlichen gegenüberstellen. Also das, was wir das, dieses schlechte Unendliche nennen könnten. Dieser Begriff taucht auch in der Schrift auf, das Apeiron quasi als das Unbegrenzte. Und es wird dem Aion, dem Ewigen, gegenübergestellt auch sehr stark. Vor allem der Johannes-Offenbarung gibt es da eine Stelle. Und da könnte man sagen, die gleichsam Unendlichkeit, die durch die Endlichkeit hindurchgegangen ist, das wäre die des Ionischen, des Ewigen, ja, wo dann auch ja immer wieder die Rede ist, nicht wahr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist eben nicht eine Unendlichkeit, sondern sehr schön eine, würde ich auch sagen, eine Form des Bei-sich-Bleibens. Aber eben, und das muss man dabei, glaube ich, immer dazu sagen, wenn man zumindest die Schrift ernst nimmt, ein Bei-sich-Sein durch ein Ohne-sich-Sein-Können. Ja. Also es ist dieses Bei-sich-Sein zugleich ein stetiges Ohne-sich-Sein-Können. Also seine eigene Negation gehört ihm mit an, diesem Bei-sich-Sein.
Könnte man nicht sagen, das ist dem Nunc-Stanz der Mystik entsprechend?
Ja, das ist mir natürlich sehr nahe. Ja. Das würde ich auch durchaus beistimmen. Nicht nur dem oder der Nunc-Stanz, sondern ich habe am Anfang des Vortrags Platons Schriftkritik erwähnt, der auch davon schreibt, ja, eben davon schreibt, dass die Schrift nicht reicht, ähnlich wie das Paulus tut. Und in diesen Zusammenhängen, wenn Platon das tut, vor allem im 7. Brief, taucht da ein Begriff auf, der dem Nunc-Stanz sehr nahe ist, das sogenannte Ex-Eifnis. Ex-Eifnis, so im Prinzip, wird meistens mit das Plötzliche oder sowas übersetzt. Wörtlich übersetzt ist es eigentlich sowas wie das Herausleuchtende. Da ist eine Wurzel von Phos drinnen in Ex-Eifnis. Also sozusagen, da leuchtet dann unmittelbar etwas heraus, indem dieser Überstieg getan wird, dieses, mit dem Herrn Kollegen nochmal zusammengesagt, dieses im Ohne-Sich-Sein, Bei-Sich-Seins. Oder im Enden Ewig-Seins, könnten Sie auch sagen, ja. Herzlichen Dank für die Frage, denn da bin ich sehr schnell drüber hinweggegangen. Das war genau diese schwierige Figur mit dem Gegen- und In-sich-Enden oder eben dem Ohne-sich-Bei-sich-Sein. Ja. Denn Wissen ja, aber nicht Wissen als so etwas wie quasi Fakten vom Namen dann auch oder Beschreibungen des Namens geben können. Das ist zum Beispiel etwas, das die Psalmen versuchen die ganze Zeit, ja, den Namen herzusingen irgendwie. Oder dass man im Bau des Tempels dann versucht hat. Das ist sogar sehr interessant. Da gibt es eine Stelle irgendwo, ich habe die jetzt nicht ganz mit der Angabe parat, wo ganz ähnlich wie davor gerufen wird, Hashem, Hashem, der Name, wird dann plötzlich Altar, Altar gerufen. Ja? Also die rufen dann diesen Steinaltar wie den Namen an, weil sie meinen, sie haben jetzt den Namen gebaut. Und der Altar birst dann wieder, weil er den Namen halt nicht ertragen kann, quasi, könnten Sie ein bisschen übertragen sagen. Und also Wissen nicht in diesem Sinne betrachtet, so Beschreibungen aufzählen von Eigenschaften, ja gar irgendwelche gestalterischen Tätigkeiten im Sinne von des Bauens von etwas oder so, sondern Wissen im Sinne des Ha-Adam, wo bist du? Ja? Also auch dieses Fragen können ist bereits die performative Endlichkeit. Also in anderen Worten, das ist die Irritation, mit der ich begonnen habe. Dass sich der Name überhaupt in Frage stellt oder erfragt, das ist bereits der Clou der ganzen Sache. Nur muss sich das herausstellen im Durchexerzieren dieser Frage. Das ist nicht einfach da quasi, sondern es muss eben die Entwicklung durchgegangen werden zugleich. Aber sozusagen zugleich ist es eben schon da, aber es ist sozusagen nicht Erblühtes, können Sie sagen. Also in anderen Worten, das Bei-sich-Sein, das am Ende steht des Namens, ist am Anfang sozusagen in seinem Ohne-sich-Sein bei sich.
Oder sich selbst vergessen
habend. Oder sich selbst vergessen habend, ja. Das haben Sie übrigens, die Figur des Vergessens haben Sie bei Samuel sehr stark reflektiert. Das habe ich jetzt nicht erwähnt, natürlich. Da müssen wir auch über die Weisheitsbücher sehr viel sagen. Oder über Jesus Sirach, das ist ja ganz interessant. Da kommt auch die Übersetzungsthematik nämlich rein, dann die Frage, okay, wie schaut es denn aus, wenn man das in verschiedenen Weisen versucht zu versprachlichen? Und dann stellt sich plötzlich heraus, dass der Name immer schon eine Übersetzung von etwas ist, das diese Übersetzung bezeichnet sein. Also diese Figuren kommen überall vor im Ersten Testament, ja.
Ja. Es darf natürlich nichts eingerichtet werden, du stellst jetzt die Frage und dann hast du es geschafft.
Ja.
Wir müssen aus uns selbst heraus die Frage formulieren können.
Ja, also das ist, Sie haben, Herr Kollege, herzlichen Dank, im Prinzip das antike Konzept von Paideia gerade zusammengefasst. Ja, das finden Sie genauso bei Platon in der Politeia und in den Nomoi exemplifiziert, genau an diesem Begriff Bildung oder Paideia eben, wo etwa nach dem Höhlengleichnis dann gesagt wird, ja, weißt du eigentlich, worum es da jetzt gerade gegangen ist? Nein, Glaukon sagt, nein, Sokrates, bitte, ich weiß es nicht, was ist es denn? Und der Sokrates sagt ihm, na, die Paideia war gerade das Thema. Und im Prinzip haben sie das Gleiche hier da, nochmal auf diese Stelle mit dem, also die, sage ich mal, evangelisch-neutestamentliche Bildungstheorie, haben sie in dem Satz, sie wissen nicht, was sie tun, ausgesprochen. Ja? Das ist nämlich genau der Aufruf, dass das überhaupt selbst, erst indem man in der Frage des Endenkönnens, wie ich das jetzt genannt habe gerade, in der Frage des Endenkönnens eben gegen dieses Enden selber zugleich endet, oder in anderen Worten nicht weiß, was das ist, was man da tut, ist der Aufruf damit verbunden, zu erfragen, was das ist, was man da tut. Ja, also in dem Sinne ist es der Aufruf zur Wissenschaft, der Aufruf zur Bildung und so weiter. Da gibt es ja auch diese Episoden, wo mit diesen Heilungsgeschichten da und so weiter, wo dann Jesus vor die Menge tritt und sagt, geht hinaus und tut es mir nach. Das ist genau der Aufruf dazu natürlich auch. Ja, ja.